Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Mein Name ist Andreas Trank bzw. der rosa-rote Panzer und ich habe heute bei mir zu Gast Michael Anton Fischer. Michael Anton Fischer ist der Autor von Bitcoin Nation, wie hartes Geld die Demokratie retten kann. Er hat eine eigene Website, ist aktiv auf Twitter und der Übersetzer von Argentarius vom Gelde vom Deutschen ins Amerikanische. Dementsprechend dreigeteilt möchte ich das Gespräch gerne halten. Aber erstmal herzlich willkommen, Michael Anton Fischer.
Ja, vielen Dank für die spontane Einladung.
Kommen wir zum ersten Punkt. Vielleicht magst du selber einfach ein paar Worte über Argentarius verlieren. Das würde ich gerne als erstes ansprechen. Ich kann es leider jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich das Buch nur als PDF gelesen habe. Du warst schon mal im Gespräch mit Marc vom Bitcoin Hotel und mit Nico Jilch und da hast du auch schon mal erwähnt, dass Argentarius, der dieses Buch 1929 geschrieben hat, ein paar Aspekte von Kapital etc. quasi besser beschrieben hat als die österreichische Schule. Da hast du einen Unterschied gezogen. Vielleicht magst du darüber ein paar Worte verlieren.
Ja, also generell zu Argentarius. Es war ein deutscher Banker und Autor, der im Prinzip hat viel geschrieben, aber seine bekanntesten Werke sind Bücher, die er so in Form von Briefen an seinen Sohn geschrieben hat, wo er Geld, überhaupt das Finanzwesen, die Wirtschaft sehr, sehr verständlich und sehr, sehr prägnant erklärt. Also seine bekanntesten Werke sind vom Gelde von 1921 und die folgenden Bücher bis 1923, wo er die Hyperinflation vorhergesagt, die Lösung beschrieben hat schon 1921 und auch erklärt quasi, was so passiert im Rahmen der Hyperinflation. Das Gruselige an diesen Briefen ist, mit wenigen Änderungen könnten die auch heute geschrieben sein. Also unsere Politiker machen exakt dieselben Fehler wie damals, benutzen teilweise fast verbatim dieselben Argumente. Mhm. Und er hat dann aus meiner Sicht eins seiner besten Bücher eben 1929, 1930 geschrieben. Das war Das Kapital. Und dass das Beeindruckende in diesem Buch ist, es ist A, wie alles, was er schreibt, sehr verständlich, auch für Laien. Und in 89 Seiten widerlegt er sowohl Marx's Kapitaltheorie als auch die von Adam Smith und stellt seine eigene auf. Und er beschreibt im Prinzip, dass eigentlich Kapital in Wirklichkeit nicht einfach nur Geld oder Vermögenswerte sind, wie es die Marxisten beschreiben, aber auch nicht einfach nur so intellektuelles Kapital, sondern Kapital ist eigentlich Ideen, die umgesetzt werden in den Kapitalstock. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Bauer eine Idee hat, wie er irgendwie die Saaten auf seinem Feld besser kombinieren kann und dadurch dann das Land produktiver macht mit der Zeit, das ist quasi Kapital. Dieser, Kapital ist diese Idee, die du dann umsetzt, die den Kapitalstock aufbaut. Und das ist, finde ich, eigentlich die beste Idee, weil das auch wirklich erklärt, was Kapitalismus ist. Weil eine Idee an sich ist nichts wert und auch einfach nur ein Vermögen zu haben, ist nichts wert. Was wirklich den Kapitalismus ausmacht, ist eine Idee umzusetzen in dann produktives Kapital, was dann dazu führt, dass jede Generation quasi mit immer weniger Arbeit immer mehr haben kann. Und das ideale Ziel des Kapitalismus ist eigentlich eben, dass der Kapitalstock so weit aufgebaut wird, dass man im Prinzip irgendwann nur noch arbeitet, weil man will und nicht mehr, weil man muss.
Mir hat das sehr gut gefallen, weil Arbeitswertlehre ist in den Gedanken der Leute heute nach wie vor verbreitet. Wie du gerade gesagt hast, also was mir am meisten plastisch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Entwicklung des Pfluges im Gegensatz zum Spaten, die jetzt nur noch ein Zehntel der Zeit braucht. Und diese Rente, die dadurch quasi übergeblieben ist, die hat er damit quasi als beschrieben als hiermit haben wir eine Errungenschaft durch eine Idee gehabt, durch die Mehrwert entstanden ist oder durch die notwendige Arbeit reduziert worden ist. Deswegen, das kann ich auch, wie du es gerade gesagt hast, solange es auch schon her sein mag, es ist heute noch genauso aktuell, wie es damals war. Diese Ideen haben mir ganz gut gefallen. Also Argentarius, das ist das Erste. Aber lass uns jetzt lieber zu deinem Buch kommen. Vielleicht magst du einfach erstmal selber ein bisschen, was war der Anschluss deines Gedanken? Warum wolltest du dieses Buch schreiben? Ich kann das übrigens nur wärmstens empfehlen, gerade an Leute, die nicht besonders gerne besonders viel oder besonders dicke oder besonders schwere Bücher lesen, weil das Buch hat 169 Seiten. Leute, die lieber Podcasts hören oder lieber in irgendeiner Art und Weise Vorträge hören. Für die ist das Buch hervorragend geeignet. Das ist kurzweilig. Man braucht höchstens 1-2 Stunden, um das durchzulesen. Und man erfährt aber alle wichtigen Sachen. Deswegen, also war für mich ansprechend.
Danke. Also das war letzten Endes mein Ziel mit dem Buch. Ich wollte, also ich habe wesentlich mehr Zeit mit dem Kürzen verbracht als mit dem Schreiben. Okay. Ich wollte so ein bisschen auf diese Prägnanz kommen, die der Argentarius in seinen Werken hat. Es ist mir, glaube ich, nicht ganz gelungen. Also der hat vor allem in seinen späten Werken schon nochmal wesentlich weniger Wörter gebraucht, um was zu erklären. Aber mein Anspruch war das einfach, weil das finde ich auch so ein Fiat-Phänomen, ne? Dass man irgendwie die Bücher immer weiter aufbläht, also vor allem Sachbücher. Ne? Und dann erzählt er noch von seinen Enten im Garten und was auch immer, nur um irgendwie Seiten zu füllen, damit das Ding am Ende dann 400 bis 600 Seiten lang ist.
Ja.
Und das ist eigentlich was man, wenn man so zurückgeht, ich habe früher auch gern so Groschenromane gelesen aus den 20ern, 30ern, und da war einfach eine harte Vorgabe. Du hast irgendwie so 100 bis 150 Seiten, maximal 200 in Ausnahmefällen. Und das waren die besten Bücher. Und das Lustige daran ist auch oft, in solchen Büchern passiert in 150 Seiten viel mehr Handlung als in manch anderen Büchern in 500. Mhm. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Ne? Das ist dieses Fiat-Mindset in meiner Sicht, dass man irgendwie so Hauptsache Masse, egal was die Qualität ist.
Diesen Eindruck hatte ich ehrlich gesagt ganz besonders bei Karl Marx. Als ich von Karl Marx versucht habe, das Kapital zu lesen, das fand ich unglaublich repetitiv und stupide.
Ja, und es ist, er war da seiner Zeit voraus, heute ist das ja quasi Standard.
Ja, ich weiß nicht, also Human Action zum Beispiel fand ich nicht, ne? Das ist unglaublich fetter Wälzer, aber da wird
hat er auch keinen Fiat Maximalist geschrieben.
Absolut, ja, klar, natürlich, absolut nicht. Klar. Nee, ich meine nur, es gibt auch dicke Wälzer, die sehr viel Information enthalten.
Also, ich finde, es gibt diesen Trend, dass so vor 100 Jahren so die Bücher einfach prägnanter waren, weil auch diese Vorgabe auch in Verlagen möglichst kurz. Und heute scheint die Vorgabe von Verlagen zu sein, ja, du musst einfach, ne, es muss einfach so ein dicker Wälzer sein.
Ja.
Auch wenn du nicht genug Inhalt dafür hast. Und grundsätzlich habe ich das Buch eigentlich in 2 Teile unterteilt. Ich habe so versucht, quasi im ersten Teil, das wiederzugeben, was Argentarius in Vom Gelde macht, nur eben auf Bitcoin bezogen, weil er eben vor 100 Jahren von Bitcoin keine Ahnung haben konnte. Und einfach mal so zu erklären, was ist Geld, wie funktioniert Geld und warum ist Bitcoin quasi das beste Geld. Wenn man das einfach als Grundlage braucht für den zweiten Teil, wo ich dann versuche, so grob zu beschreiben, wie Bitcoin aus meiner Sicht die Gesellschaft verändern wird, die großen Probleme der Gesellschaft lösen wird oder zumindest ermöglichen wird, Probleme zu lösen, für die wir heute einfach keine Lösung haben oder bisher keine hatten. Und so der Grundtenor des Buches ist eigentlich Hoffnung. Ne? Also Bitcoin ist Hoffnung und vor allem diese Kombination aus der eigentlich negativen demografischen Entwicklung und aber diesem verfügbaren harten Geld, der es meiner Meinung nach ermöglichen wird, eben dieses territoriale Monopol der Staaten zu brechen. Was meines Erachtens auch die Ursache der meisten Probleme ist, die wir haben, also auch die Ursache des Fiat-Gelds, aber vieler Probleme, ist einfach, dass es territoriale Monopolisten gibt und damit faktisch so gut wie keinen Wettbewerb zwischen Staatsdienstleistern. Und das ist das, was ich hoffe, dass sich in Zukunft ändern wird.
Ja, es ist auch auf dem Rückgang, ne? Durch mehr Zentralisierung und mehr die Bestrebungen zur Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Europa, so als Zwischenschritt zum einen Weltstaat, so mehr oder weniger die gesamte Konkurrenz zu eliminieren. Ne? Siehst du das auch als Bedrohung?
Nee, also es ist ein Wettrennen, finde ich. Also es gibt einerseits den totalitären Drang, die Leute, die merken, es schwimmen ihnen die Fälle weg durch die Demografie und die sagen, okay, ich will dann alles konsolidieren, zentrale Macht, quasi wie in der DDR, ich will die Mauer aufbauen, ich will meine Leistungsträger mit Gewalt halten und am besten noch mehr irgendwie importieren, um eben meinen Wohlstand, meine Macht zu erhalten. Und auf der Gegenseite gibt es natürlich die, die das nicht wollen, die Freiheit suchen, die jetzt hier ihre Chance sehen. Und es gibt auch diese 2 Trends. Ne? Es gibt freie Privatstadtprojekte, es gibt erste kleine Nationen, die digitale Staatsbürgerschaften anbieten. Und auf der anderen Seite gibt es die, die immer größer und totalitärer werden wollen. Ich habe das Buch herausgebracht letztes Jahr im Oktober am Bitcoin White Paper Day und habe vorhergesagt, dass irgendwann solche dezentralen Bitcoin-Nation-Projekte entstehen werden, wo man sich weltweit vernetzt und dann vielleicht auch mal so erste quasi erste Projekte in verschiedenen Gastländern macht. Und ich hätte gedacht, es dauert noch Jahre. Tatsächlich hat jetzt schon das erste Projekt in Brasilien begonnen, genau sowas zu machen. Also und jetzt nicht, weil er mein Buch gelesen hat, sondern er hatte dieselbe Idee und hat tatsächlich angefangen, es praktisch umzusetzen.
Bei Brasilien bin ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also erstmal El Salvador kennen jetzt inzwischen die meisten Leute über Bukele, und ansonsten gibt es viele verschiedene Projekte in vielen verschiedenen Ländern, die inzwischen anfangen, Bitcoin zu anzubringen.
Das ist tatsächlich kein Projekt von Brasilien oder so. Das ist eine Gruppe von Bitcoin, hauptsächlich in Brasilien, ja, aber auch weltweit, die sich genau das versuchen, so eine dezentrale Community zu bilden, die versucht, sich eben diplomatischen Einfluss zu verschaffen und die auch versucht, dann irgendwo sich Land zu kaufen und erste quasi eigene Projekte quasi zu machen und zu versuchen, quasi ja der Idee eine dezentrale Nation aufzubauen tatsächlich.
Der Begriff Nation, den wird im Allgemeinen auf viele unterschiedliche Art und Weisen verstanden, aber du definierst ihn auch relativ konkret. Meine Vorstellung vorher war ehrlich gesagt immer, dass Nation und Volk eigentlich einigermaßen synonym ist, wobei Volk unterteilt wird in Staatsvolk, also die Idee von Staatsbürgerschaft und die Idee von irgendeiner Form von ethnischer Zugehörigkeit. Das kann mal fester, mal loser sein, aber im Grunde genommen, das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte, oder?
Ja, also das grundlegende Problem ist, wir leben ja in so einer Zeit von Neusprech, wo quasi jedes Wort alles bedeuten kann. Dann muss ich also irgendwie, wenn man was beschreiben will, muss man bei wichtigen Begriffen erstmal definieren. Und ich bin tatsächlich bei Nation eigentlich trotz Atheismus auf die biblische Definition gegangen eigentlich. Weil das meines Erachtens die älteste und eigentlich auch die aussagekräftigste ist. Also eine Nation ist quasi ein Zusammenschluss an Menschen. Also grundsätzlich kommt eine Nation aus den Familienstämmen, die es früher eben auch gab. Und dann haben sich verschiedene Familienstämme zusammengeschlossen und das waren Nationen und so. So steht es auch in der Bibel. Ne? Also das sagt er auch quasi ja zu, ich bin gar nicht sicher, ob zu Abraham oder Isaac, aber sagt dann der abrahamische Gott quasi, hier, du wirst viele Kinder haben und du wirst eine große Nation werden. Also das ist ganz klar quasi deine Familie, deine Kinder, die Frauen deiner Kinder, deren Kinder, das ist eine Nation. Also das ist rein definiert über quasi Stammeszugehörigkeit. Und es waren ja auch zu dem Zeitpunkt Nomaden, die hatten ja da auch noch kein Land, also es war rein nicht territorial. Und versucht das eben so zu trennen, zu sagen, okay, Nation ist erstmal der Zusammenschluss von Menschen, die sich freiwillig zusammenschließen, die sich zusammengehörig fühlen. Dann gibt's Land, das ist halt eine territoriale Organisation der Gesellschaft. Und dann gibt's Staat, das ist, habe ich eben, um das zu trennen, speziell verwendet, um zu sagen, ein Staat ist ein Land, in dem es einen territorialen Gewaltmonopolisten gibt.
Jawohl. Ich denke auch, dass der Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen, ja eher die ganzen Eigenschaften von wie Nation vorher verstanden wurde, sich genommen hat und sie ebenfalls angewendet hat auf seine eigenen Zwecke, also sie quasi zweckentfremdet hat. Ne? Man merkt das ja zum Beispiel an so Begriffen wie Vaterland. Die versuchen eher enge familiäre Verbindungen zu nehmen, sie semantisch sich unterzuordnen. Und das ist etwas, mit dem sind wir heutzutage konfrontiert. Ja, wie du schon gesagt hast, Neusprech. Ne? Man muss alle gucken, dass man alles extrem genau definiert, während sonst die ganze Zeit die Filter in den Köpfen von Leuten vorgehen, die sich denken, ja, ich muss schauen. Also ich muss es jetzt im Moment die ganze Zeit mit erklären und ansonsten werfen Leute einfach Begriffe rein und ob sie dann so akzeptiert werden, wie man das auch versteht, ist eine andere Frage.
Ja. Also den ganzen Mystizismus beiseite, das ist halt eigentlich das, was die Bibel ja auch ein historisches Dokument ist, echt schön erklärt. Wenn da siehst du genau diesen Prozess, ne? Wie sich die Menschen zuerst eben einfach als Stämme, als Nation betrachteten, auch nicht territorial sesshaft waren. Es kam dann irgendwann, gab es auch Konflikte, das waren meist immer noch so Stammeskonflikte und eher so Länder, ne? Weil das ging auch viel hin und her. Und dann kommen die Römer irgendwann und dann als Staat. Und die kommen und mähen da drüber und sagen so, ihr seid jetzt alle Teil Roms. Und auf einmal hast du verschiedenste Völker, verschiedenste Nationen unter diesem einen Staat. Und das löst diese ganzen Konflikte auf. Vor allem, weil dann eben genau das anfängt, ne, dass man eben sagt, ne, dein Vaterland, dein Vaterstaat, das ist Rom und nicht mehr du bist jetzt kein Jude mehr, du bist kein Araber mehr, du bist kein Perser mehr, du bist jetzt Römer. Und da fangen diese Konflikte an, vor allem wenn dann eben diese Staaten anfangen zu sagen, okay, du bist jetzt Römer und hier diese Gruppe Juden, die nervt mich, die sind aufsässig und du nimmst jetzt eine Waffe und du gehst gegen die vor. Also wenn quasi dann Staaten anfangen, versuchen diese nationale Identität an sich zu reißen und dann tatsächlich einzelne Staaten, Mitglieder derselben Nation auf einmal gegeneinander auf dem Schlachtfeld gegeneinander schicken.
Ja, würdest du sagen, das Ganze hat das befriedigt, indem man, wie du gesagt hast, die Römer, wenn man alle über alles drüber mäht, oder vermehrt das Konflikte eher? Weil ich habe das Gefühl, jede Form von gesellschaftlichem Zusammenschluss ist nur dann sinnvoll, wenn sie freiwillig funktioniert.
Ja, also meines Erachtens freiwillige Gesellschaftsorganisationen im großen Stil war technologisch immer schwierig. Es gab immer so kleine Versuche, ja. Aber das Problem ist, also Staaten aus meiner Sicht sind nicht gekommen, um zu befrieden, sondern einfach um, das ist so ein evolutionärer Prozess, dass quasi immer größere Gruppen sich zusammenfinden, um immer größere Gruppen abzuwehren. Also eigentlich nicht um mehr Konflikte oder weniger Konflikte, sondern um immer größere Konflikte zu machen. Also es ist einfach so ein evolutionärer Prozess, ne? Das ist quasi der eine Familienstamm wird von zwei anderen überfallen, sucht sich deswegen dann auch zwei andere, um drei Familienstämme zu haben, um die zwei abzuwehren und so. Und so schaukelt sich das auf. Irgendwann ist es zu groß, um noch mobil zu sein. Dann lässt man sich nieder und werden halt immer größer. Das sieht man jetzt. Jetzt ist ja diese Tendenz zu versuchen, ja den Superstaat im Westen zu machen. Ne, hier irgendwo Vereinigte Staaten von Europa in Union mit USA. Und die BRICS-Staaten versuchen das Gleiche quasi auf der anderen Hälfte der Erdkugel. Also eskaliert einfach immer nur weiter zu immer größeren Zusammenschlüssen und zu immer größeren Konflikten.
Ja, und der Prozess geht immer weiter. Wenn wir jetzt uns über, weil du dein Buch heißt ja schon Bitcoin Nation, mit anderen Worten diese Form von Zusammenschluss. Da Bitcoin dezentral funktioniert und sich Bitcoiner aber nichtsdestotrotz irgendwie als eine Form von Einheit verstehen. Also ich meine, man kennt das, man braucht, du gehst jetzt zur Zitadelle. Ich war vor zwei Wochen auf der Swiss Bitcoin Conference. Man fühlt sich ja doch mit Bitcoinern automatisch auf eine bestimmte Art und Weise verbunden. Wie siehst du dieses Konzept dezentral funktionieren, wenn das Ganze nicht geografisch verbunden ist?
Also ich versuche erstmal ein historisches Beispiel anzuführen. Es gab ein erfolgreiches historisches Beispiel, das war tatsächlich die jüdische Diaspora. Und die sind nicht freiwillig dezentral gewesen, aber die haben dezentral 2000 Jahre überlebt, trotz Verfolgung, sehr erfolgreich überlebt, auch viele wirtschaftlich, während andere kleine freie Staatenbünde ausgelöscht wurden. Ob das Karthago ist oder gab es ganz viele auch so Art freie Privatstädte, Handelsbünde auch im Nahen Osten früher oder die Hansestädte, Venedig. Also all diese freien Privatstadtkonzepte und Städtebünde, die haben, weil sie halt ökonomisch sehr frei waren, sehr auf Freiwilligkeit basiert haben, enormen ökonomischen Erfolg gehabt. Das Problem ist, wenn das halt zentral organisiert ist, kannst du nicht sehr groß werden, weil einfach diese freiheitlichen Menschen, die freiwillig zusammenleben, die sind sich immer auf sehr wenig einig, wirklich. Außer vielleicht im Handel noch zwischen Städten, so die grundlegenden Handelsbeziehungen, aber so lokal auf einen Ort gepfercht, kriegst du aber nicht sehr viele freiheitsliebende Menschen zusammen. Das liegt in der Natur der Sache. Was aber heißt, eben die nicht so Freiheitsliebenden, die sehen dann den Wohlstand der Freien und schließen sich zusammen. Und irgendwann schließen sich genug zusammen, um die einfach zu überrennen, auszurauben, zu assimilieren oder einfach Platz zu machen, wie es bei Karthago passiert ist. Mhm. Und diese dezentrale Organisation hat eben den Vorteil, du bist in allen Staaten verteilt, du hast ein eigenes Netzwerk, du hast deinen eigenen Handelsbeziehungen. Und wenn sich ein Gaststaat gegen deine Leute wendet, kannst du versuchen, so viele wie möglich rauszuholen und woanders weiterzumachen. Und das ist, dass du eben global dezentral verteilt bist, bist du auch nicht auslöschbar. Weil es müssten sich quasi alle Staaten verschwören, um deine Mitglieder zu verfolgen und auszulöschen.
Was ja auch bei den Juden vielleicht teilweise nicht ganz so weit hergeholt ist. Man hat es ja versucht, ne? Aber jetzt.
Sie haben überlebt, im Gegensatz zu vielen Völkern, von denen einigen die Namen heute schon vergessen sind.
Ich finde genau diesen Aspekt wahnsinnig interessant und wichtig. Ich meine, unter Bitcoin versteht man das Ganze nur, was heißt nur? Man versteht es nicht als Gesellschaft, man versteht es ja als Geldsystem. Bitcoin kennt dieses, löst dieses Trilemma-Problem. Auf politischer Ebene ist das Ganze ein bisschen anders. Und da habe ich dann wieder enorme Probleme mit der Begriffsdefinition. Jetzt lass mich versuchen, ein bisschen auszuholen. Weil du erklärst es im Anfang von deinem zweiten Teil und du nennst es ja auch schon im Titel Demokratie. Hans-Hermann Hoppe ist derjenige, der erstmal hingegangen ist und gesagt hat, Demokratie als Begriff müssen wir definitiv verwerfen. Die Leute verstehen das Falsche darunter oder sie verstehen etwas darunter, was ich nicht darunter verstanden haben will. Ich war auch hier im Ferngespräch mit Andreas Tietke im Gespräch und habe ihm eine ähnliche Frage gestellt. Und er hat als Antwort gegeben, die Leute haben unterschiedliche Assoziationen damit. Die Leute betrachten in vielerlei Hinsicht Demokratie als die Form von Wahlrecht mit den Füßen abstimmen. Mein persönliches Problem damit ist immer, dann muss man das mit in die Definition einbringen, weil was die Leute derzeit als Demokratie verstehen ist, ich gehe in eine Wahlkabine, wähle einen Repräsentanten und dem stelle ich einen Freifahrtschein aus und der macht dann mit meiner Stimme, was er für richtig hält und das ist eine, manche nennen das dann Scheindemokratie, ich halte...
Repräsentative Demokratie, das ist ja eigentlich eine relativ neue Form der Demokratie.
Aber das ist das, was die meisten Leute jetzt so kennen.
Ja, das ist wie bei Kapitalismus, Sozialismus.
Absolut.
Das ist eben das Schwierige. Deswegen, also ich bin ein großer Hoppe-Fan, aber ich finde tatsächlich, dass Demokratie, der Gott, der keiner ist, sein mit Abstand schwächstes Buch. Vor allem, weil, was mich so enttäuscht daran ist, seine Beschreibung, warum Erbmonarchie besser ist als Demokratie, ist sowohl praxeologisch als auch historisch sofort zu widerlegen. Also der erste Punkt ist, egal ob das jetzt Unternehmen sind oder Staaten, Erbmonarchie oder auch Vererben von Familienunternehmen funktioniert nur in ganz wenigen Fällen über mehr als 2 oder 3 Generationen. Warum? Naja, weil derjenige, der an der Spitze stehen muss, wenn du so einen Alleinherrscher hast, es gibt sehr, sehr wenige. Das ist wirklich einer in, was weiß ich, Millionen, der die Fähigkeiten dafür hat. Das heißt, basierend auf Reversal to the Mean, wenn der nur seine direkten Nachfahren quasi Herrscher werden können, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass binnen 1-2 Generationen, da keiner mehr da ist, der diese Fähigkeiten hat. Deswegen haben die am besten funktionierenden Monarchien historisch eigentlich keine Erbmonarchie gehabt, sondern eine, wo quasi immer der nächste Anführer gewählt wird aus den besten Heerführern und sonstigen politischen Führern, die sie hatten. Und die erfolgreichsten Gesellschaften waren solche Monarchien, die aus Demokratien hervorgegangen sind. Also der Wohlstand, der Erfolg wurde eigentlich immer historisch in den wirklich großen erfolgreichen Projekten immer in der Demokratie aufgebaut. Ob das das alte Griechenland war, das alte Rom, die frühen Vereinigten Staaten von Amerika. Die großen Wohlstands- und Wirtschafts- und Erfindungsdurchbrüche sind eigentlich immer in Demokratien basiert. Dementsprechend, also es ist halt aus meiner Sicht weder praxeologisch noch historisch haltbar, dass eine Erbmonarchie besser ist als eine Demokratie oder eine gewählte Monarchie.
Eine gewählte Monarchie?
Ja, so eine gewählte Monarchie.
Meinst du konstitutionell oder was?
Wie die frühen römischen Anführer. Ne? Der eine stirbt und dann wählen die Heerführer den nächsten. So wie es auch in England früher war. Und so. Also eigentlich die meisten Monarchien in den Zeiten, wo sie gut funktionieren, hatten so ein System, wo nicht der Sohn vom Anführer der nächste Anführer wurde, sondern wo dann die Heerführer und die großen Kleriker und sonstige zusammengekommen sind und sich den nächsten Anführer ausgesucht haben, wieder auf Lebenszeit.
So wie du es ausgedrückt hast, würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Mein Ding ist, dass ich das ehrlich gesagt von Hoppe relativ anders verstehe. Er geht erstmal vom individuellen Aspekt aus und beobachtet eine persönliche Zeitpräferenz. Und die überträgt er dann auf ein Herrschaftssystem. Und das ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. In einer Demokratie wird öffentlich verwaltet, statt besessen, also dass es tatsächliches Privateigentum ist. Und das ist für mich der eigentlich entscheidende Unterschied.
Ja, aber auch das sehe ich historisch gesehen anders. Das ist, wie gesagt, klar, also viele seiner Argumente greifen, wenn du nur die moderne parlamentarische Demokratie betrachtest, wobei da auch die frühen Vereinigten Staaten so ein bisschen das Gegenexempel sind. Aber so ist wie im frühen Griechenland. Klar, da durfte nicht jeder wählen und so, aber da war es mehr wirklich, also...
Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Deswegen ist das auch weit entfernt von dem, was ich heute als Demokratie verstehen würde. Es durfte eben nicht jeder wählen, sondern es ging um Eigentumsrechte.
Also es war auch mehr eine Oligarchie, aber diejenigen, die wählen durften, waren relativ gleichberechtigt. Da ging es auch um Verwaltung. Zum Beispiel im alten Griechenland war es so, da gab es auch keine Steuern. Also in Rom gab es am Anfang auch nur sehr begrenzte Steuermacht. Aber in alten Griechenland gab es tatsächlich keine Steuern. Es wurde alles auf freiwilliger Basis finanziert. Und die haben es mit diesem Modell der Staatsfinanzierung tatsächlich geschafft, das größte Empire der damaligen Zeit durch die Perser abzuwehren und zu besiegen. Die Probleme fingen da an, wie in jedem historischen Beispiel, sobald sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt Angriffskriege, jetzt haben wir die abgewehrt, jetzt wollen wir sie auch zurückerobern. Das geht nur mit Steuern. Und ab da ging es downhill und dann war es auch ziemlich schnell ein totalitäres System und dann ist es ziemlich schnell, also historisch, auf historischer Skala schnell, von den Römern überrannt worden. Ähnlich war es auch in Rom selbst. Die haben sehr, sehr gut als Demokratie vorangestürmt. Dann kamen die ersten der Herrscher, wo quasi immer der nächste Herrscher wurde, nicht die Erben. Und dann war eigentlich wirklich Marc Aurel, so der letzte aus dieser Linie, der dann dummerweise an seinen Sohn vererbt hat und danach ging es steil bergab mit Rom. Und das ist eigentlich fast jedem historischen Beispiel, das man sich anschauen kann, so gelaufen. Also mit Variation natürlich. Aber ich glaube, dass da auch ein, wenn man das praxeologisch analysiert im Detail, das würde ich gerne mal von Andreas Tietke hören, aber wenn man das im Detail praxeologisch analysiert, glaube ich, dass es dann einen Grund gibt, warum diese Zyklen so laufen. Das ist ähnlich, wie warum es diese Zyklen gibt von Gold zu Papiergeld zum Kollaps zu Gold. Und meines Erachtens konnte es auch nicht besser gemacht werden, einfach weil die Technologie gefehlt hat. Aber jetzt gibt es auf der Geldseite dank Internet und Computer und Bitcoin. Und es gibt aber dank Internet und Bitcoin meines Erachtens auch einfach bessere Technologie, um Staaten aufzubauen und sie dezentral aufzubauen. Und sogar früher war das Dezentrale ein Nachteil. Ne? Du warst ziemlich angreifbar. Mhm. Heute ist aus meiner Sicht, wenn man mal das Verteidigungsbündnis sagt, also wenn man jetzt sagt, wir sind alle Bitcoiner, was wollen wir? Ja, dass Bitcoin das Geld ist, das wir wählen dürfen. Also eine Trennung von Staat und Geld. Wir wählen unser Geld. Das ist die eine Sache, die alle Bitcoiner gemeinsam haben. Und was wäre dann die zweite Sache, zu sagen, okay, wir sind alle Bitcoiner, weil wir das wollen, schließen wir ein Bündnis, dass wir uns gegenseitig helfen und verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Das sind eigentlich die einzigen zwei Sachen, auf die sich alle Bitcoiner einigen müssten, um quasi eine Bitcoin-Nation zu bilden. Und da muss man jetzt sagen...
Ja, Moment, lass mich kurz einhaken. Ist, so wie du es jetzt ausgedrückt hast, ist das das faktische Ding mit der Betreibung einer eigenen Fullnode oder muss noch was darüber hinaus passieren?
Ne, also das ist jetzt der Teil über den Fullnode hinaus, wo man sagt, man schließt sich jetzt zusammen und sagt, wir binden ein Verteidigungsbündnis. Also man einigt sich irgendwie zu sagen, okay, wir wollen diplomatisch anerkannt werden, dass uns niemand dieses Recht nimmt, unser Geld frei zu wählen. Hm. Und wenn uns jemand daran hindert oder wenn uns jemand angreift, was Bitcoin, dann werfen wir unsere Ressourcen zusammen und versuchen, den da rauszuholen oder uns im Notfall tatsächlich zu verteidigen.
Okay, also es ist noch ein Stück weit konkreter. Es ist nicht nur ein systembedingtes Bitcoin funktioniert so und so und
nicht bitte? Bitcoin. Das wäre dann das Konzept der Bitcoin Nation eben.
Ja. Mhm. Genau.
Und so eine Bitcoin Nation hat einen asymmetrischen Vorteil. Zum einen, wie schon gesagt, wenn sie dezentral global verteilt ist, man kann sich rausholen, gegenseitig, wenn man angegriffen wird. Aber man ist sehr schwer angreifbar. Weil also gerade im großen Stil, ne, kann man das ja nur einzeln machen, muss sich den Einzelnen greifen, weil wenn man, vor allem gerade wenn man kein eigenes Territorium hat und nur auf andere Staaten verteilt ist, jeder Angriff mit ballistischen Raketen, Bomben oder sonstigen bringt dich immer in die Gefahr, mit dem Gaststaat in Konflikt zu bringen, weil du automatisch andere mittriffst.
Ja.
Andersrum hätten aber jetzt, wenn sie jetzt 200, 300 Millionen Bitcoiner zusammenschließen, die Möglichkeit, einen einzelnen Staat, der sie angreift, sehr leicht zu vernichten. Da reichen irgendwie 3 Atom-U-Boote, weil die sind zentral. Ne? Das ist genau der Punkt. Eine Atommacht kann eine Bitcoin-Nation, die auf alle großen Nationen der Welt verteilt ist, nicht mit einem Atomschlag auslöschen, vor allem nicht, ohne gleichzeitig mit allen anderen Nationen im Krieg zu sein. Eine dezentrale Nation, die über Atomwaffen verfügt, kann aber eine zentrale Nation auslöschen. Also das ist eben genau heute mit der Technologie so, dass eine dezentrale Nation militärisch da einen asymmetrischen Vorteil hat, den es früher nicht gab. Ne? Früher war zentral da wichtig, weil du bist marschiert mit deinen Truppen in einer Reihe. Aber seit es eben das Internet und ballistische Raketen gibt und Atombomben, hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Also da ist der dezentrale Militärmacht der Zentralen eigentlich überlegen.
D- die Art und Weise, wie du das gerade sagst, ich möchte das für die Zuschauer nochmal komplett betonen. Das ist enorm wichtig und das ist ein komplett neues Konzept. Das haben viele Libertäre noch nicht begriffen. Viele Libertäre, die gehen in irgendeiner Art und Weise hin und sagen, na ja, wir möchten einen kleineren Staat. Das sind im Allgemeinen 98% aller Libertären irgendwie Minimalstaatler. Ja, Staat, wie er jetzt ist, zu viel, zu ausbeuterisch, ich hätte gerne weniger. Und dann gibt es noch einen kleinen Anteil an Anarchokapitalisten, die hingehen, na ja, wir hätten gerne gar keinen. Wie funktioniert das? Indem wir im Staat Politik machen oder wie auch immer, dass wir... Ich meine, ich mache das ja gerade, ich unterstütze ja gerade die PDV, dass sie aus der EU austreten sollen und den Dexit auf den Schirm bringen sollen. Nichtsdestotrotz halte ich das für eine Systemrumdoktorei, die eigentlich uns einfach nur versuchen soll, ein bisschen mehr Spielraum zu verschaffen. Das Bitcoin-Adaption ist noch nicht so weit. Ich hadere immer damit, brauchen wir die Krise, weil Menschen nur aus Schmerzen lernen, oder sollten wir lieber in der jetzigen Zeit, die vielleicht wahnsinnig anstrengend ist, uns mehr Zeit verschaffen, um mehr Leute zu Bitcoin zu überzeugen, um die Krise besser zu bewältigen, weil ich habe immer Angst vor Kollateralschäden. Oder hast du eine eigene Meinung dazu? Weißt du, was ich meine? Das ist sehr schwierig und ich kann diese Frage natürlich nicht beantworten.
Ja, ich habe erstmal das Buch ja geschrieben, weil eben niemand darüber redet. Selbst Balaji mit seinem Netzwerk, wo ich große Hoffnung hatte, war so, ja, wir machen diese dezentrale Vereinigung, und dann bringen wir uns alle wieder in ein Territorium, eine Privatstadt. Ich sage, ja klar, du kannst Territorium kaufen, aber das Wichtige ist eben, so weit wie möglich verteilt zu sein und eben dezentral organisiert. Das war die Kernthese, die ich rüberbringen wollte. Das Zweite war, dass ich eben sehe, also wenn meine praxeologische Analyse nicht falsch ist oder zu sehr von Wunschdenken geleitet, dass es einen sehr starken Anreiz gibt durch diese demografische Bombe, dass eben im nächsten Jahrzehnt dermaßen eine Überalterung in den westlichen Bevölkerungen da ist und auch in China und Japan und es keine Möglichkeit mehr gibt, weil so lange geschlafen wurde, das noch irgendwie mit Bildungssystem oder was auszugleichen. Solange jetzt nicht ein technologisches Wunder passiert, also dass jetzt wirklich in 10 Jahren jede menschliche Arbeit von einem Roboter mit AI gemacht werden kann. Solange das nicht passiert, ist meines Erachtens der Druck auf Staaten und der Wettbewerb zwischen Staaten so groß im nächsten Jahrzehnt, dass einfach immer mehr so digitale Staatsbürgerschaftskonzepte sowieso angeboten werden, immer mehr Staaten in den Wettbewerb treten werden und dass einfach die Staaten, die dann Freiheit und auch eben Remote-Dienstleistungen anbieten, tatsächlich eben einfach die ausstechen werden, die versuchen, nee, wir sind totalitär, wir diktieren euch alles. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Prozess ist, der sowieso abläuft. Das Einzige, was man machen muss halt als Bitcoiner, ist, dass man das möglichst geschickt für sich nutzt, dass man eben schaut, dass am Ende dann eben Staaten basierend auf einem harten Geld rauskommen und einem freiheitlichen Gedanken, weil es kann natürlich auch in andere Richtungen laufen und so. Und ich denke, dass man halt eben da mitgestalten muss. Aber der Trend ist, denke ich, einfach so sowieso da.
Das denke ich auch und das halte ich wiederum für einen extrem wichtigen Gedanken. Deswegen schieße ich auch andauernd gegen die AfD, was mir teilweise manchmal wichtiger ist, als gegen die Linken zu schießen. Die sind in irgendeiner Art und Weise ja globalistisch und so weiter und so fort. Aber die AfDler denken, sie hätten die Lösung mit ihrem Nationalstaat parat. Und ich will immer wieder versuchen, denen zu erklären, hey, mir ist Deutschland und deutsche Kultur und deutsche Sprache und so weiter durchaus wichtig. Aber wenn die nicht begreifen, dass dieser Nationalismus nicht die Lösung und der komplette Ausweg ist, dann werden auch die komplett scheitern. Und ich habe es in einem Video mal so ausgedrückt, es ist inzwischen einfach komplett wurscht, ob du über das Internet zu Hause vor deinem Laptop sitzen kannst und du, keine Ahnung, planst ein Transportschiff zwischen Shanghai und Rotterdam und sitzt aber nicht in deinem Büro in Leverkusen, sondern in Honduras. Das spielt doch inzwischen überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst alle deine Daten in den Laptop zusammenklappen und woanders hingehen. Und dieser dezentrale Gedanke, der macht dieses Staatskonzept schwierig in irgendeiner Art und Weise noch durchzusetzen, weil als die Nationalstaaten überhaupt erst aufgekommen sind, waren die Fabriken so gigantisch und standortgebunden, dass sie ein leichteres Opfer für Besteuerung waren. Und das ist in Zukunft eben, sehe ich, nicht mehr als gegeben.
Nee, ich auch nicht. Im Gegenteil, es wird eher, glaube ich, so eine Phase nochmal kommen, so eine Art dezentraler Imperialismus. Dass große Nationen, die sich's leisten können, sagen, okay, unser Territorium ist unantastbar, aber wenn jemand unser Staatsbürger werden will, zum Beispiel jemand, der eine tolle Fabrik hat oder eine tolle Goldmine oder was auch immer, dann darf er das. Naja, er holt sich unsere Staatsbürgerschaft und wir sagen, das ist jetzt unser Territorium.
Aber inwiefern bezeichnest du das als Imperialismus?
Naja, also im Prinzip, also ich glaube nicht, dass die USA gleich sagen werden oder die Chinesen, ja, du darfst das auch machen innerhalb der USA. Nur dass jetzt ein US-Bürger sagt, ich möchte jetzt Chinese werden und mein Grundstück gehört zu China, das wird, denke ich, lange dauern. Erstmal werden sie so Sachen sagen, wie zum Beispiel, du wohnst jetzt in Österreich und hast da eine schöne Firma und dir gefällt es in Österreich nicht mehr und du sagst, hey, liebe USA, ich hätte gern eure riesige Flugzeugträgerflotte hinter mir stehen. Die USA sagen, klar, du zahlst bei uns so und so viel Steuern, dann sagen wir, du bist jetzt einfach Teil von unserem Territorium. Und ein Land wie Österreich könnte halt genau nichts dagegen machen. Und auf das wird sich, denke ich, irgendwann hinauslaufen. Nur wenn dieser Prozess einmal in Gang gesetzt ist, wird es halt in einigen Jahrzehnten, maximal vielleicht ein Jahrhundert oder so, dann irgendwann so weit kommen, dass halt dieses territoriale Monopol irgendwann gar nicht mehr haltbar ist. Aber ich denke, erstmal wird es so sein, dass sie sagen, ja, unser Land ist hier, ne, das nicht, aber externe in kleinen Ländern gerne.
Jetzt hast du irgendwann gesagt, ich weiß auch, du hast keine Glaskugel und so weiter und so fort, aber ich beobachte jetzt zum Beispiel, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen. Ich bin die letzte Generation, die es noch kennt, dass wir kein Internet hatten und dass wir zu meinem Sandkastenkumpel bin ich hingelaufen, der war zu Hause. Das ist einfach so gewesen. Und wir konnten telefonieren, aber damals hat ein Telefongespräch ins Ausland noch, weiß ich nicht, wie viel Mark gekostet. Und in meiner kurzen... Bitte?
Da hat eine SMS 20 Cent gekostet.
Ja, sowas, solche Sachen halt. Ja, und Handys waren noch so groß und ein Klotz und hatten kein digitales Bildschirm. Und jetzt bin ich 35 und ich beobachte, dass diese Entwicklung schon so exponentiell steil gegangen ist, dass ich der Meinung bin, diesen Prozess, der entwickelt sich innerhalb unserer Lebensspanne. Und das ist nicht irgendwann, wir reden hier nicht von mehreren hundert Jahren, sondern ich gehe davon aus, das erlebe ich noch zu einem Großteil, dass der Verfall der Staaten so stark an seinem Machtmonopol einbüßt, dass er nicht mehr in der Lage ist, eine 70% Steuerquote aufrechtzuerhalten oder uns eine Wehrpflicht aufzuerlegen und in den Krieg zu schicken oder sonst irgendetwas. Mein persönlicher Eindruck, wie siehst du das?
Ist schwer zu sagen. Also ich meine, so diese komplette Auflösung des territorialen Gewaltmonopols dauert vielleicht zu lange, aber so die ersten Züge und auch weite Teile davon, denke ich, könnten wir schon erleben, je nachdem, wie alt wir werden. Also ich glaube gerade, also Stanley Druckenmiller hat eine sehr gute, begründete These, warum dieser Fiat-Kaugummi sich nicht mehr länger als bis Mitte nächsten Jahrzehnts dehnen lässt.
Und wenn man da... Also 2035?
Ja, so 2035, Mitte der 2030er, sagt er, wird der Dollar platzen. Der hat schon länger gehalten, als die meisten gedacht haben, aber er hat sehr gute Argumente, warum das so ist. Und wenn man dann nochmal diese Demografie oben drüber legt, global, dann ist da so ein starker Druck da, dass, glaube ich, nächstes, also in den 2030ern, 2040ern wird sich, denke ich, sehr, sehr viel verschieben. Und dann halt entweder zum Schlechten oder zum Guten am Ende, weiß man nicht, ne? Es kann natürlich nochmal so ein dunkles Zeitalter der Diktatur kommen und das ist eben auch das Entscheidende, ne? Ja. Wenn das nochmal passiert, ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so diese autoritären Strömungen sich nochmal durchsetzen, aber dann kannst du das Ganze nochmal um 100, 150 Jahre oder was verzögern. Aber ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich die ersten großen Verschiebungen im nächsten Jahrzehnt schon beginnen werden.
Ich kann es natürlich wieder nicht begründen, es ist ein Bauchgefühl, aber ich habe das Gefühl, um diese Prozesse aufzuhalten von Staaten oder vielleicht sogar einem ganz globalistischen Staatskonstrukt, da bräuchten wir echt weltweite nordkoreanische Verhältnisse, die uns ins Mittelalter zurückschicken, um 150 Jahre aufzuhalten. Ist nur mein Gefühl.
Ja, also es gibt ja ein massives Problem, wenn du jetzt einen totalitären Staat mit einer alternden Bevölkerung aufbauen möchtest. Also Krieg ist eh schon nicht möglich ohne junge Leute, aber selbst wie in der DDR die Leute einzusperren, erfordert halt junge Leute, die dem System treu sind.
Ja.
Und die haben sie halt nicht. Und wenn sie jetzt Leute holen aus Afrika, aus den arabischen Ländern, dann sind die vielleicht pro totalitärem Staat und pro Kalifat viele oder einige, weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz da ist. Aber das Problem ist, das können die, die jetzt an der Macht sind, auch nicht wollen, weil die werden dann nicht diejenigen, die an der Macht werden in so einem Kalifat. Das heißt, man müsste diese Leute irgendwie überzeugen, diejenigen, die jetzt die Macht und das Geld zu haben, quasi denen treu ergeben zu sein. Das sehe ich als schwierig an. Und selbst wenn, dann ist es ja so, dass die Demografie ja weltweit so aussieht, dass sie einfach jetzt abflacht und dann runtergeht, wenn sich nicht massiv was ändert. Und eigentlich ist es jetzt schon zu spät, um noch massiv was zu ändern. Also es kann erstmal runter und wieder raufgehen. Was halt auch wieder dazu führt, dass selbst wenn einige Staaten es schaffen, sich irgendwie eine tolle Armee junger Leute irgendwie aus dem Ausland anzuheuern und da ihre Bürger zu unterdrücken, sie dann im Wettbewerb stehen mit anderen Ländern, die das nicht schaffen und die dann auf freiheitliche Mittel setzen und wo halt dann alle, die irgendwie können, dahin flüchten. Und das ist halt der große Anreiz. Also selbst wenn dieses technologische Wunder kommt, dass jetzt wirklich die AI und Robotik so weit ist, dass man eigentlich keinen Arbeiter mehr braucht und eigentlich die kleine Machtelite sagen könnte, gut, wir brauchen euch Nutzvieh nicht mehr oder wir geben euch die Matrix und seid ruhig. Selbst dann ist es so, dass die, die kreativ sind und die diese Robotik, diese AI am besten einsetzen können, dann wieder sehr großes Vermögen aufbauen können. Und in der Regel solche Leute, die halt, also es geht einfach logisch sehr eng miteinander, diesen Freiheitsdrang zu haben und gleichzeitig eben massiv den Kapitalstock aufbauen zu können. Und dementsprechend gewinnt immer, selbst wenn dieser Fall eintritt, derjenige aktuelle Gewaltmonopolist, vor allem die großen Mächtigen, der sagt, nee, ich gehe nicht den totalitären Weg, sondern ich gehe den Weg der Freiheit. Weil der einfach sofort all diese ganzen talentierten Leute anzieht. Und das ist halt auch was eben, ich glaube nicht nur, also Sozialisten glaube ich nicht nur nicht kapieren, ich war sehr lange auch sehr im linken Spektrum verheiratet und habe da einfach gemerkt, dass, also ich hatte schon immer so ein Ding, ich will schaffen, ich will vorwärts, war auch nie ganz so überzeugt, also von Marxismus kommt es, ich war immer so, weil der freie Markt, aber hatte schon so dieselben Ideale wie die Sozialisten, bis ich irgendwann kapiert habe, das sozialistische Ideale, nur durch absolut freien Markt erreichbar sind. Aber ich habe diese Ideale, ich komme aus dieser Ecke eigentlich. Und ich habe verstanden dann irgendwann, bei vielen, dass die gar keine Lösung wollen, wenn du ihnen eine anbietest, vor allem wenn sie marktwirtschaftlich ist. Und das ist nicht, weil sie irgendwie böswillig wären oder weil sie es nicht verstehen könnten. Das Problem ist tatsächlich, dass viele dieser Leute tatsächlich gemerkt haben, dass, vor allem wenn sie aus gutem Hause kommen, dass sie einfach nicht zu den Top 0,00 irgendwas Prozent gehören. Und das ist eben dieses tatsächlich unfair in gewissem Sinne. Es gibt einfach Menschen, die in gewissen Bereichen so gut sind, dass sie einfach besser sind als 8 Milliarden anderer Menschen. Und was, glaube ich, das Schwierige ist für viele so Sozialisten, die zum Beispiel aus einem guten Haus kommen und selber noch nicht ihr Talent gefunden haben, ist zu denken, so, also es sind, eigentlich sind das Antikapitalisten, aber nicht in dem Sinne, wie sie denken, sondern sie haben quasi ein Stück vom Kapitalstock geerbt, stehen gut da und wissen aber nicht, wie sie es weiter vermehren können, müssen davon zehren. Und dieses davon zehren verursacht Neid, wenn sie sehen, dass es andere gibt, die massiv den Kapitalstock aufbauen, die sie vielleicht sogar von mit weniger gestartet haben und sie jetzt überholen. Und daraus meines Erachtens speist sich diese sozialistische Neidkultur, aber auch dieser ganze sozialistische Antrieb. Eigentlich, das sind einfach Leute, die daran verzweifeln, dass sie sich selbst als mittelmäßig sehen. Obwohl sie vielleicht irgendwas haben, wo sie gut sind, aber sie sind halt so verzweifelt in ihrer Mittelmäßigkeit, dass sie dementsprechend alle loswerden wollen, die besser sind. Das ist auch was tatsächlich Ayn Rand so schön beschrieben hat, dass sie eben schreibt, und das ist auch was ich im realen Leben dann sehr erlebt habe, dass eben die Leute, die wirklich richtig gut sind, die zu den Besten gehören, die sehnen sich danach, andere Leute zu haben, die zum Besten zu gehören und irgendjemanden, einen Schüler zu haben, der sie überflügelt, von dem sie selber wieder was lernen können. Im Prinzip muss man eigentlich Mitleid mit Sozialisten haben, also vor allem alten Sozialisten, weil sie eben sich selbst als mittelmäßig abgeschrieben haben. Und das ist auch das, also es heißt immer, wenn man jung ist und kein Sozialist, hat man kein Herz. Und wenn man alt ist und Sozialist, dann hat man kein Hirn. Und wenn man das mal so aufdröselt, weil gerade als junger Mensch hat man so, oh, was ist denn das für ein Satz, ich bin immer Sozialist. Diese Versprechen des Sozialismus, eine Gleichberechtigung, allen geht's gut und so, das ist ja tatsächlich schön. Und gerade wenn man so indoktriniert wird in der Schule, in der Uni, überall, ist ja verständlich, dem nachzuhängen. Das Einzige ist, man muss einerseits irgendwann erkennen, dass es logisch nicht funktioniert, ist nur, dass sich die Freiheit, der freie Markt, diese Ideale erfüllen kann. Und dass es immer auch im bestmöglichen Maße tut. Klar, ist nicht von heute auf morgen alle Armen reich, aber der freie Markt ist einfach der einzige und effizienteste Prozess, den wir kennen, um möglichst viele Arme zu möglichst Reichen zu machen. Und der andere Punkt dabei ist eben, also eben, wie gesagt, viele Junge wissen auch noch nicht, was ist mein Platz, was kann ich gut. Und dann ist es auch verlockend zu sagen, so, okay, vielleicht bin ich doch mittelmäßig und dann will ich lieber den Reichen was wegnehmen und so. Also es ist ja auch spieltheoretisch verständlich, warum viele junge Menschen dazu tendieren, die noch richtig ihr Talent erfunden haben. Wirklich schlimm ist in einer Welt heute, wo wirklich jeder eine Möglichkeit hat, irgendwas zu finden, was er gut kann. Weil einfach so, man kann so vieles machen. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht irgendwas finden kann, wo er irgendwie eine Leistung erbringen kann, die einen Mehrwert hat, wo er irgendwie den Kapitalstock aufbauen oder zumindest erhalten kann. Und das ist eigentlich das Traurige, dass eben viele Menschen sich abschreiben und quasi sich selbst in dieser Mittelmäßigkeit abstellen und auch merken, ich bin jetzt einen Level über dem, was ich eigentlich kann in der Karriere, die ich mir gewählt habe, und ich klammer mich da unbedingt fest. Das ist eigentlich, eigentlich kann man da nur Mitleid haben mit Menschen, die in diesem Gedankenkonstrukt gefangen sind.
Ich finde, ja, so wie du es, also ich erinnere mich dann immer daran, an diese Robinson Crusoe-Ökonomie, wo es dann heißt, selbst wenn Robinson Crusoe alles besser kann als Freitag, dann nutzt Kooperation nichtsdestotrotz mehr als ein feindlicher Kampf. Erst in großem Stil wird das. Und intuitiv ist es natürlich auch so, dass man als Junge sozialistisch denkt, weil man aus diesen Familienverhältnissen das so gewöhnt ist. Ne? Der eine hat viel, dann kann er auch mehr abgeben, und der andere, der hat wenig, dann muss er eher ein bisschen auf den anderen angewiesen sein. Das wäre soweit nicht problematisch, wenn die Sozialisten nicht anfangen würden, Zwang anzuwenden. Aber genau dieses Prinzip muss man dann erst durchdrungen haben. Deswegen wird man mit dem Alter dann vermutlich eher egoistisch und eher kapitalistisch.
Es hängt, denke ich, auch zusammen mit dem Verständnis, A, wie die Ökonomie funktioniert. Und zum anderen, es hängt auch damit zusammen, eben tatsächlich mit dem Geld. Also zum einen dem Nichtverständnis von dessen, was Geld ist. Weil wenn die Leute sonst verstehen würden, wenn man hartes Geld hat, kann jeder Geld nur bekommen, indem er jemand anderem eine Leistung erbringt, die der bereit ist, das Geld zu bezahlen. Das heißt, in einem harten Geld, in der freien Gesellschaft, in einem harten Geld, ist das Vermögen ein direkter Maßstab dafür, wie viel Mehrwert man der Gesellschaft erbracht hat. In einem Fiat-Geld ist es natürlich genau anders, weil da kann einer einfach Geld schöpfen und damit allen anderen Kaufkraft wegnehmen. Und das ist eigentlich total sozialistisch, aber das ist das, was dann die Sozialisten eigentlich am Kapitalismus kritisieren. Genau diesen Cantillon-Effekt. Das ist auch so interessant. Also viele Sozialisten, wenn die neoliberal schreien als Schimpfwort, dann meinen sie halt genau diesen kleptokratischen, sozialistischen Neofeudalismus. Und es ist ja auch, also meines Erachtens, die schlimmsten Sozialisten waren Reagan und Thatcher. Weil die haben gesagt, wir sind neoliberal, wir sind libertär, wir sind kapitalistisch. Das haben sie vorne propagiert.
Sogar libertär. Sogar als libertär haben sie sich bezeichnet.
Reagan hat sich libertär genannt, die Thatcher neoliberal. Ja. Und die haben diese Wörter so versaut im Sprachgebrauch, aber die haben vor allem halt vorne das sich auf die Fahnen geschrieben, den freien Markt, was sie hinten gemacht haben, war aber das Gegenteil. Ne? Die haben da Regulierungen entfernt, wo es ihren Freunden geholfen hat, und da Regulierungen eingesetzt, wo sie dann kleine raushalten konnten, und haben im Prinzip so ganz schön eigentlich, also es war eher so ein Oligarchie. Das hatte mehr gemein mit dem, was in der Sowjetunion nach dem Fall des Eisernen Vorhangs passiert ist, als mit Kapitalismus. Also es war so ein, wir rauben uns alles, so ein Aufbau einer Oligarchie. Es hatte mit freiem Markt absolut nichts zu tun, im Gegenteil. Es wurde der Markt wesentlich unfreier, weil gezielt Regulatorik, die da war, eigentlich um Großkonzerne in den Schrank zu halten, abgebaut wurde, und Regulatorik aufgebaut wurde, um die ganzen Kleinen rauszuhalten.
Im Allgemeinen, kennst du The White Pill von Michael Malice?
Sagt er was, aber ich kann mich...
Also es ist sein das letzte Buch, was er geschrieben hat, und ich habe auch ein bisschen was anderes da drin erwartet, aber in The White Pill beschreibt er gerade eben die Prozesse von Thatcher und Reagan als die große White Pill, und jetzt beschreibst du es gerade als Sozialismus, was ja quasi dem entgegengerichtet ist. Ich bin schon bei dir inhaltlich, aber es ist halt so ein Punkt, dass er versucht, darauf aufmerksam zu machen, auch vor Reagan und Thatcher hatten die Leute gewaltige Probleme, sowohl in den USA als auch in England. Und wenn die nicht gewaltig viele den Markt geöffnet hätten, dann wäre alles nicht so erfolgreich geworden. Was in Deutschland dann Schröder in der SPD ein bisschen später gemacht hat, aber auch so diese Agenda 20.
Also meines Erachtens sieht man ganz klar, man hat also die USA haben auf freier Marktwirtschaft und hartem Geld ordentlich Schwung aufgebaut.
Ja,
der Schwung ab dem Moment, wo die Fed gegründet wurde, nach 1929, davon haben sie sich nie erholt und es gipfelte dann in 1971. Und also man sieht eigentlich auch an dem, was die Leute von ihrem geschöpften Wert behalten haben. Und da gibt es ja diese What the fuck happened in 1971 Charts. Also meines Erachtens sieht man eigentlich sehr, sehr deutlich, dass 1913 der Verfall begann und dann 1971 wirklich der Kipppunkt, wo es einfach nur noch steil bergab ging. Und ich finde nicht, dass die irgendwas Positives geschafft haben. Im Gegenteil, klar sagt man, oh, es ist technologisch so viel vorangegangen. Aber man muss immer sich überlegen, was wäre gewesen, wenn das Ganze auf dem harten Geld und der freien Welt passiert wäre. Und ich glaube, dass diese Zukunftsschätzung aus den 20ern, 30ern, wenn es dann hieß, ja, und dann 2000 haben wir fliegende Autos und so, ich glaube, das ist gar nicht so realistisch war. Die haben tatsächlich extrapoliert die Zukunft von ihrer Laufbahn. Nur wir sind falsch abgebogen und sind halt zwar nach oben gegangen, aber halt so nach oben statt so nach oben. Und das ist, also ich tue mich da sehr schwer, wenn man das wirklich analysiert und auch vorherige, ein Fall Roms und so, es dauert ja immer sehr, sehr lange, Jahrzehnte bis Jahrhunderte, so ein Verfall. Mhm. Sieht man eigentlich diesen Verfall, finde ich, sowohl logisch als auch mit Beweisstücken sehr, sehr deutlich. Und man sieht eigentlich, dass die halt alle quasi nur Schaden angerichtet haben, netto. Beziehungsweise der große Schaden war, glaube ich, eigentlich schon halt vom Geldsystem vorgegeben. Sie haben halt dieses Geldsystem geritten und weiter korrumpiert, so gut sie konnten. Also es war eigentlich von Anfang an aus meiner Sicht einfach nur ein Plünderzug. Und man sieht es auch, also wirklich, man sieht es, finde ich, auch an der Architektur. Also die Architektur drückt ja nicht nur aus Kunst und was Schönes zu einer Zeit, sondern ich finde, Architektur drückt immer auch aus die Blick auf die Zukunft. Und man sieht es sehr schön in den USA, wie sich wirklich so stetig 1913 mit dem Einstieg, 1929 und 1971 die Architektur auch verändert hat. Und wie es von einer visionären Architektur große Zukunft aufgebaut auf den Ideen der großen Kulturen vor uns, also gerade dieses ganze Art Deco und so, oder auch dieses gründerzeitlich in Deutschland oder auch in Argentinien, wie die da im frühen 20. Jahrhundert gebaut haben. Und dann siehst du so dieses sozialistische, gleichmachendere, visionslose, auch runterdrückende. Also diese Architektur, die einfach nur sagt, du sollst keine Freude haben. Ihr seid alle gleich und ihr seid alle gleich auf dem schlechtesten denkbaren Niveau. Ist ja auch jetzt, wenn sie wieder fordern, hier ÖPNV für alle. Ich denke so, warum nicht Privatjets für alle? Also die Vision soll ja eigentlich sein, eine schöne Zukunft. Jeder hat individuelle Mobilität, wenn er es braucht und nicht jeder wird gezwungen, mit anderen in dieser Konserve zu sitzen und nur dahin zu fahren, wo diese Züge und Busse eben hinfahren. Also es ist genau die Vision eigentlich, dieses nicht mehr nach oben richtenden Blick, der in die Zukunft geht, sondern zu sagen, wie kann ich alle möglichst runterkriegen?
Ja. Ich habe einfach nur ein bisschen so ein Problem damit. Ich kann natürlich jetzt im Jahr 2024 leicht hingehen und Thatcher und Reagan kritisieren. Aber aus der damaligen Zeit heraus weiß ich nicht, ob mir das so klar gewesen wäre. Aber dementsprechend versuchst du ja auch mit deinem Buch, das Ganze von jetzt an in die Zukunft prognostizieren. Und ich würde mal einfach mal behaupten, du sagst, was jetzt passieren muss, ist der ganz große Knall und nicht mehr ein Herumdoktern und auf der einen Seite ein bisschen Freiheit schaffen und auf der anderen Seite wieder autoritärer werden. Liegst du richtig?
Jein, also ich glaube tatsächlich, dass all diese Politiker eigentlich nur Symptome der Zeit waren. Also dieser Kreislauf von einem harten Geld eben Fiat-Geld zum Zusammenbruch, der ist meines Erachtens, solange es Bitcoin technologisch nicht gab, solange Gold das beste Geld war, das es gab, einfach unausweichlich, weil einfach das so starke spieltheoretische Zwänge sind, die ihn immer in diesen Kreislauf wieder reinwerfen lassen. Die Frage ist jetzt eben, ändert Bitcoin das oder wird es mit Bitcoin dieselben Zyklen wiedergeben, weil die Menschen irgendwie einfach zu doof sind? Und ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich eine fundamentale Technologieänderung ist, die dann auch sehr viele andere Technologieänderungen, also auch auf staatlicher Ebene, Staatsinteressenebene mit sich bringt. Dementsprechend mache ich denen gar keinen so Vorwurf. Ich will nur nicht, dass man die so darstellt als das Ideal. Ne? Dass sie kapitalistisch gewesen sein, das Gegenteil war der Fall. Also sie haben es zwar gesagt, aber sie haben es nicht gemacht.
Auf jeden Fall nicht auf allen Aspekten, sondern vielleicht eben in ein paar einzelnen Bereichen. Aber ja, das ist auch etwas, das ich versuche das ja auch immer wieder anzubringen. Deswegen schieße ich oft gegen Minimalstaatler, die so dieses Herumdoktern am System als zielführend sehen und sagen, ja, wenn wir jetzt alle nur irgendwie, ach, was weiß ich, die AfD wählen oder wenn Markus Krall Deutschland regieren würde, dann würde alles super werden. Und genau das sehe ich teilweise als größere Gefahr, als wenn wir es den Kommunisten oder den Grünen überlassen und dann bricht alles zusammen. Also das ist eine Form von Akzelerationismus, die ich nicht unbedingt schätze, aber den Gedankengang dahinter verstehe ich. Also dann bricht es zusammen und danach kann, also aus einem Zusammenbruch kannst du schneller was Neues aufbauen, als aus diesem permanenten schleichenden Verfall und dieses, ja, ich versuche mal hier und da ein kleines bisschen zu retten. Das ist immer mein Gedanke.
Meine Hypothese dazu ist, also wenn man sich technologische Disruptionen ansieht, ne? Also Kodak hat es nicht geschafft zur Digitalkamera, Nokia hat es nicht geschafft zum Smartphone. Die Frage ist jetzt, wenn man das auf staatlicher Ebene betrachtet, jetzt was Neues kommt, eine neue Staatstechnologie, werden die Alten mitziehen oder wie viele der Alten werden es schaffen oder werden neue Staaten die ablösen? Und meine Hoffnung ist, dass die neuen Konzepte da sind und stark genug sind, bevor der unweigerliche Fiat-Kollaps kommt. Also dieser Fiat-Kollaps ist unausweichlich. Die einzige Frage ist, hat dann die Welt schon genügend starke Alternativstrukturen, die auf Bitcoin und Freiheit aufgebaut sind, damit dieser Kollaps eben nicht wie der Fall Roms die Menschheit irgendwie um 1000 Jahre zurückwirft, sondern dass der milde passiert. Also dieser Zusammenbruch des Fiat-Systems ist unausweichlich, das ist eingebaut. Die einzige Frage ist, passiert erst der Zusammenbruch und dann was Neues oder ist das Neue schon weit genug aufgewachsen, bevor dieser Zusammenbruch passiert? Und das Schlimme ist auch, also es gibt ja gar kein historisches Beispiel. Im Prinzip, der größte Fiat-Geld-Kollaps war damals der Fall Roms.
Ja.
Und das hat die Menschheit weit zurückgeworfen, war richtig katastrophal, aber da hatten die ganzen anderen Länder außenrum ja trotzdem eigentlich eine harte Währung. Das war ja nur dieses größte Weltreich damals, das das hatte. Dieser jetzige Fall, dass wirklich die ganze Welt auf einem Vierstand ist, das gab es noch nie. Deswegen ist auch die Frage, wie lange man diesen Kollaps ziehen kann und wie heftig der dann wird, schwer zu beantworten. Ich würde mal jetzt sagen, so rein logisch und historisch betrachtet, wäre ein Fiat-Kollaps jetzt ohne Bitcoin und ohne andere Strukturen, die das abfedern können, definitiv schlimmer wahrscheinlich als der Kollaps Roms. Und deswegen habe ich eben dieses Buch auch geschrieben, um die Hoffnung voranzubringen, um die Leute auch zu bringen, was zu bauen, weil dieser Kollaps meines Erachtens unausweichlich ist, aber man besser vorher möglichst schnell neue Strukturen aufbauen soll, dass der eben nicht so verheeren wird.
Ich meine, das habe ich auch bei dir gehört. Ich lese in letzter Zeit wieder so viel Bitcoin-Bücher und so viel durcheinander, dass ich nicht mehr immer weiß, auf welches ich mich beziehen kann. Ich meine, ich habe es von dir gehört, dass du auch gesagt hast, eine der größten Bedrohungen für Bitcoin Nation ist der Goldstandard, richtig?
Ja, also im Prinzip die größte Bedrohung ist, wenn jetzt tatsächlich die BRICS-Staaten oder so versuchen würden, nochmal auf einen Goldstandard zu gehen und den lange genug ehrlich zu haben, dass die Leute sagen, oh, das ist toll und wir nehmen das und Bitcoin schläft ein, weil der Goldstandard immer wieder diese Zyklen hat. Ich glaube, da die USA nicht genug Gold haben, um da mitzuhalten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass in diesem Fall die USA dann auf Bitcoin-Standard gehen. Und ich denke, was man so sieht, was die USA in den letzten Jahren gemacht haben, habe ich da auch schon vor meinem Buch, schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren, auch geschrieben, wo ich gesagt habe, die USA können ihr Reformmachtstellung nur durch Bitcoin retten und sie haben tatsächlich eine Chance. Ich denke, man hat auch einige Bewegungen der USA gesehen, die in diese Richtung gehen. Ich denke, die wichtigen Leute dort haben es verstanden. Sie wollen natürlich, wie, egal ob das Putin ist oder Zelensky in der Ukraine oder die Chinesen, ne, die Führungskräfte haben alle selber Bitcoin. Sie wollen nur nicht, dass ihre Bevölkerung Bitcoin hat und wollen, dass eben ihre Bevölkerung Bitcoin hat, so lange wie möglich rauszögern. Und natürlich gibt es immer Querulanten, die es anders sehen und die eine andere Stimmung haben. Aber ich denke, in den USA, die wissen tatsächlich, dass sie, falls die BRICS-Staaten auf einen Goldstandard gehen, müssen sie auf einen Bitcoin-Standard gehen und sie müssen sich vorher, bevor das passiert, genug Bitcoin verschafft haben. Also mal, ich würde mal sagen, verhältnismäßig, wenn man vergleicht irgendwie den Anteil am gesamten gefundenen Gold, den die BRICS-Staaten haben, müssen die USA sich mehr Anteil an der gesamten Menge Bitcoin verschaffen, als die BRICS-Staaten Anteil an der gesamten Goldmenge haben, wenn sie diesen Kampf gewinnen wollen.
Spannende Zukunft auf jeden Fall. Auf einen kleinen Punkt möchte ich noch hinweisen, den du ebenfalls in deinem Buch beschrieben hast. Das haben nämlich Leute auch, mit denen ich auch immer wieder diskutiert habe und worüber ich auch Videos gemacht habe. Du hast ein gutes Statement meiner Meinung nach gebracht über Moral, objektiv versus subjektiv. Es sind eigentlich nur ein paar Zeilen, in denen du erklärt hast, es ist teils, teils und es kommt drauf an, wie man es versteht, ne? Möchtest du es selbst formulieren oder soll ich es gerade versuchen, rudimentär zu formulieren? Weil ja, ich fand es also eigentlich gut beschrieben bei dir. Ich
bin der alten griechischen und römischen Philosophen und bin der Meinung, dass die Philosophie leider da in weiten Teilen auch bis heute nicht wieder rangekommen ist. Ja. Und mein größter Feind ist quasi David Hume, weil der sich so durchgesetzt hat mit seinem, im Englischen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, is-ought-divide. Ne? Du kannst von einem ist niemals zu einem soll kommen. Und ich sage, das ist dieser subjektivistische, nihilistische Blödsinn, weil tatsächlich du kannst nicht alleine von einem Ist zum Soll kommen, du kannst aber ohne ein Ist auch nicht zum Soll kommen. Und deshalb hat dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, ja, das Soll kann ich frei wählen, egal was ist. Und dann gibt es eben die anderen, sagen wie Ayn Rand, zu hart, ne? Es ist rein Moral und alles ist rein objektivistisch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, alles ist rein subjektivistisch. Ich bin der Meinung, es ist ganz klar, Moral ist in den Grundzügen objektivistisch, weil die Welt ist halt so, wie sie ist, die menschliche Natur ist so, wie sie ist, das Bewusstsein ist so, wie es ist, aber da bewusste Subjekte, Menschen im Speziellen, eben subjektive Empfindungen haben, subjektive Werte haben, die man zumindest heute nicht messen kann extern, muss jedes objektive Moralsystem natürlich logischerweise diese subjektiven Werturteile berücksichtigen. Und das führt dazu, dass jedes Moralsystem zum einen eine Mischung aus beidem sein muss, zum anderen es aber immer eine gewisse Unschärfe gibt, weil man eben die subjektiven Werturteile nicht messen kann und zum anderen, weil es einfach nie möglich ist, ganz gut oder ganz böse zu sein. Ich habe das auch so definiert, was ist gut, was ist böse, aus meiner Sicht. Und das ist, neutral ist erstmal, du machst was und das stört niemanden. Aber gefällt dir oder ist halt das, was du machst. Wenn du jetzt was machst, was andere stört, anderen schadet oder als negativ empfunden wird, dann ist das erstmal schlecht, objektiv betrachtet. Wenn man jetzt was macht, was andere als gut finden, als hilfreich empfinden, dann ist das gut. Jetzt ist es natürlich immer so, dass bei fast allem, was du machst, ein Teil als positiv und ein Teil als negativ empfinden wird. Ne? Also sagen wir, du baust eine neue 8-spurige Autobahn. Da wird ein Teil sagen, cool, endlich habe ich gute Mobilität. Und die anderen sagen, oh, die Umweltzerstörung und da diese Autos. Und das ist, also du kannst auf diese Skala nie rein gut oder rein böse sein, weil immer einige deine Handlungen als negativ und andere als positiv bewerten werden. Man muss halt versuchen, objektive Maßstäbe zu finden, wie im Prinzip, also ich versuche, die Freiheit, die Werturteile aller anderen zu achten, zu berücksichtigen und so diese Grundprinzipien, Eigentum, Freiheit und so, es gibt schon einen sehr guten Rahmen vor. Ich denke aber, da muss noch sehr, sehr viel Hirnschmalz reinfließen, um das wirklich logisch durchzudeklinieren. Das Problem ist auch immer mit Moral. Menschliche Moral funktioniert einfach immer so, dass du das, was du machst, verteidigst im ersten Schritt. Und du hast so einen gewissen Bias zu dem, was du halt erziehungsmäßig gut findest. Und das nimmst du dann als gegeben und versuchst dann deine Moralphilosophie darum raufzubauen. Das Schwierige ist, einen Bias nach dem anderen bei sich selbst oder auch bei denen, die man gut findet, zu finden, rauszuziehen. Und das verschiebt dann immer das ganze logische Gebäude. Aber nur wenn man diese Arbeit immer mehr macht und immer mehr Menschen das machen, kann man irgendwann mal zu einer wirklich quasi sehr objektiven Ethik kommen. Aber man muss diese ganzen Biase eben identifizieren. Und das ist eben sehr, sehr schwer.
Ein Wort wollte ich unbedingt noch hier reinstreuen, auch wenn wir das mehr oder weniger schon umschrieben haben. Und zwar hast du den Begriff Hyper-Bitcoinization auch häufiger benutzt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Was verstehst du darunter und wann bekommen wir die Hyper-Bitcoinization?
Ja, Hyper-Bitcoinization ist für mich das, was bei jeder Technologiekurve passiert. Wenn irgendwann 10% erreicht sind und es dann in der Regel in einem Jahrzehnt auf 90% geht. Und dieser Punkt, ne, wenn man irgendwo aus diesem steilen Punkt der S-Kurve rauskommt, das ist für mich der Punkt, wenn es Hyper-Bitcoinization gibt, wenn wirklich quasi Bitcoin das dominante Geld ist.
Und wann kriegen wir die? Was?
Das ist sehr schwierig. Also ich habe ja persönlich gesagt, dass das Lightning-Netzwerk als Bezahltechnologie, die durch Bitcoin gedeckt ist, sich noch vor Bitcoin als Medium of Exchange durchsetzen wird. Und da wir eben teilweise da eben Fiat-Währung, Stablecoins und was ich damit übertragen werden, aber weil es einfach im Hintergrund ein sehr, sehr effizientes, vollgedecktes Abrechnungssystem ist. Und da habe ich gesagt, da wir noch nicht bei 10% Adoption sind, würde ich mal sagen, es wird noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis wir da wirklich irgendwo richtig die Adoption sehen. Und Bitcoin wird dem hinterhergehen. Ich tue mich halt sehr schwer, weil man ja nicht wirklich weiß, wie lange es gedauert hat, bis Gold sich durchgesetzt hat und so, historisch. Weiß man nicht.
Ja.
Ich gehe aber davon aus, dass ab dem Punkt, wo wirklich 10% der Menschheit dann Bitcoin nutzen, bis zum Punkt, wo es 80-90% tun, nicht mehr als ein Jahrzehnt liegen wird. Eher weniger, weil Geld noch einen stärkeren Netzwerkeffekt hat als andere Technologien.
Normalerweise hätte ich dich gefragt, wie deine persönliche Zukunftsprognose ist, aber eigentlich haben wir fast die ganze Zeit darüber gesprochen. Deswegen würde ich eigentlich jetzt nur noch anführen, wo kann man dich finden? Was sind noch Projekte, die du hast? Planst du noch was in der Zukunft? Kommt noch ein neues Buch raus, ein Podcast? Bist du noch irgendwo zu Gast? Oder wo kann man dich gut finden?
Man kann mich finden auf meiner Webseite, michaelantonfischer.com. Also einfach meinen Namen ohne Leerzeichen, ohne irgendwas.
Verlinkt man natürlich in der Videobeschreibung.
Auf Twitter. Ansonsten, ja, ich habe sehr viele Projekte. Ich schreibe auch weiter Bücher, wann immer ich Zeit habe. Und demnächst kommt irgendwann, die haben einen ziemlichen Backlog, auch ein Interview zu Bitcoin Nation, das ich bei Zeitsprung Bitcoin gegeben habe, wo wir sehr viele philosophische Sachen auch sehr tief abtauchen. Das ist, denke ich, eine gute Weiterführung von dem, was wir heute gesprochen haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann sie es bringen.
Ja, spannend. Dann, aber poste doch einfach am besten das Ferngespräch in die Kommentarspalte, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn die Leute, wenn die Zuschauer schon hier durch das Gespräch angefixt sind und das nächste Gespräch gerne direkt weiterverfolgen sollen, dann kann man da direkt übergehen. Wenn du möchtest, überlasse ich dir gerne die letzten Worte und ansonsten danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und die letzten Worte von mir sind nochmal, ich hoffe, dass ich bewiesen habe mit dem Gespräch, aber auch mit dem, was ich in Bitcoin Nation geschrieben habe, dass die These stimmt, dass es nur zwei Kategorien der großen Probleme der Menschheit gibt. Erstens, Bitcoin fixes this und zweitens, nur mit Bitcoin kann man anfangen, das zu fixen.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.